Die alttestamentliche Ordnung von Sabbat und Jubeljahr wirkt auf den ersten Blick wie ein altes Agrargesetz, offenbart aber tiefe Wahrheiten über Gottes Fürsorge für Arme, die Befreiung aus Abhängigkeit und die Grenzen menschlicher Hilfe. Die Spannung liegt darin, dass Gottes Rettung zugleich Geschenk und Gemeindearbeit ist, wir sind berufen, einander zu tragen, ohne Macht übereinander auszuüben. Was diese Texte praktisch für unsere Beziehungen in der Gemeinde bedeuten und wie sie unser Verständnis von Gnade und Verantwortung schärfen, soll hier klar und anwendbar herausgearbeitet werden. Jubeljahr als Bild göttlicher Gnade. Wenn das Gesetz des Jubeljahres beschrieben wird, tritt eine grundlegende Beobachtung zutage, nicht jeder Ausweg liegt in menschlicher Hand. In der Verheißung des Gesetzes wird klargestellt, dass die endgültige Freiheit für manche erst durch die göttliche Ordnung des Jubeljahres kommt, wie es in 3. Mose Kapitel 25 Vers 54 heißt, und wenn er nicht in dieser Weise eingelöst wird, dann soll er im Jubeljahr frei ausgehen, er und seine Kinder mit ihm. Diese Bestimmung macht deutlich, dass Rettung und Rückkehr zum Besitz eine Zeit und eine Gnade voraussetzen, die über das sofort Leistbare hinausgeht. Da wir weder unseren Besitz noch uns selbst erlösen können, müssen wir die Erlösung dem Jubeljahr überlassen. Deshalb gilt es für uns alle zu lernen, dass wir allein durch Gottes Gnade leben. Die Erlösung beruht ganz und gar auf Gottes Gnade. Deutungsgemäß weist das Jubeljahr auf die fundamentale Abhängigkeit des Menschen von Gottes Gnade hin. Wenn die Erlösung von Besitz und Person nicht allein von eigener Kraft vollzogen werden kann, fordert das eine demütige Anerkennung unserer Grenzen und zugleich ein Vertrauen in Gottes Timing. Theologisch gesehen ist das Jubeljahr ein Bild davon, wie Gott selbst das Unvermögen des Menschen übersteigt und Befreiung schenkt. Es erinnert daran, dass wahre Wiederherstellung nicht nur ein juristischer Akt, sondern ein gnädiges Eingreifen Gottes ist. Daraus folgt keine resignative Passivität, sondern eine geordnete Geduld, die das Handeln Gottes erwartet und seinem Befreiungswerk Raum lässt. Und wenn er nicht in dieser Weise eingelöst wird, dann soll er im Jubeljahr frei ausgehen, er und seine Kinder mit ihm. Die Wirkung dieses Bildes bleibt ermutigend, es lädt dazu ein, die eigene Hilflosigkeit nicht als Scheitern zu sehen, sondern als die Bühne, auf der Gottes Gnade wirksam wird. Wer das annimmt, lernt, in Beziehungen und in Gemeinde nicht allein auf menschliche Ressourcen zu bauen, sondern mit stiller Zuversicht der befreienden Hand Gottes Raum zu geben. Die Haltung gegenüber schwachen Brüdern. Das Gesetz zum Umgang mit armen oder verschuldeten Brüdern spricht mit einer deutlich menschlichen Wärme, es verbietet, über den Mitmenschen gewaltsam zu herrschen. So heißt es in 3. Mose Kapitel 25 Vers 43, du sollst nicht mit Gewalt über ihn herrschen und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Die Anweisung zeigt, dass Hilfe nicht in dominanter Kontrolle bestehen darf, die richtige Nähe wahrt die Würde des anderen und enthält die Hoffnung auf eine künftige Rückkehr zur Freiheit. Das heißt, wenn ein Bruder geistlich arm wird und bei dir in der Schuld steht, sollst du ihn nicht als deinen Sklaven ansehen, sondern als einen Helfer für dich, bis eine geistliche Wiedererweckung bei ihm eintritt. Hier verstehen wir das Jubeljahr als eine Form geistlicher Wiedererweckung. Unsere Haltung sollte sein, dass wir ihre Diener sind. In 2. Korinther Kapitel 4 Vers 5 sagt Paulus, wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn und uns selbst als eure Knechte um Jesu Willen. Im geistlichen Blick wird daraus eine ethische und seelsorgerliche Haltung, Unterstützung ist Dienst, nicht Herrschaft. Christus gibt das Modell eines Dienens, das nicht die Macht über den anderen sucht, sondern ihm so begegnet, dass Wiederherstellung möglich wird. Die Praxis einer solchen Zuwendung erfordert Geduld, Bescheidenheit und die Bereitschaft, das eigene Prestige zurückzustellen, damit der andere seine Identität und Freiheit wiederfinden kann. Auf diese Weise dient Gemeindeleben der Rehabilitation des beschädigten Lebens, statt es in Abhängigkeit zu halten. Du sollst nicht mit Gewalt über ihn herrschen und sollst dich fürchten vor deinem Gott. Diese Perspektive ermutigt zu einer seelsorglichen Besonnenheit, Hilfe darf nie den Preis der Entwürdigung fordern, sondern soll den Weg zur Selbstständigkeit vorbereiten. In dem Maß, in dem Dienst in Demut und liebevoller Zurückhaltung geschieht, kann er zur Quelle innerer Heilung und zur Rückkehr in die Gemeinschaft werden. Gemeindeleben als Ort der Befreiung und Reife. Gemeindeleben erweist sich im Text als praktischer Raum, in dem Befreiung und Reife zusammenlaufen. Die Verpflichtung, den in Not Geratenen zu unterstützen, ist kein privates Almosen, sondern eine gemeinschaftliche Notwendigkeit, und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen, den Fremden und Beißassen, damit er neben dir leben kann. Diese Fürsorge sichert nicht nur das Überleben, sie bewahrt den Zusammenhalt und die Möglichkeit, dass Menschen ihr Erbe und ihre Stellung wieder erlangen. Das Gemeindeleben hängt nicht nur davon ab, dass wir den Herrn lieben oder das Gemeindeleben lieben, es hängt vor allem davon ab, wie wir uns um die anderen Heiligen kümmern. Wir müssen uns angemessen um die Heiligen kümmern, und diese Fürsorge umfasst unser Motiv, unseren Geist, unsere Haltung und unsere Worte. Wenn der Leib Christi aufgebaut werden soll, müssen wir mit anderen Heiligen zusammenleben, und sie müssen mit uns zusammenleben. Weiteres Nachdenken führt zu der Einsicht, dass echte Gemeinde sowohl die Gnade Gottes empfängt als auch eine Form von Ordnung und Verantwortung wahrt. Wie Paulus sagt, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Die Gemeinde ist damit kein Ort reiner Gefühlserfahrung, sondern eine Lebensgemeinschaft, in der Dienst, Pflege und göttliches Wirken zusammenspielen, damit reife Christen entstehen und dauerhafte Freiheit erreicht wird. Und wenn dein Bruder verarmt und seine Hand neben dir wankend wird, dann sollst du ihn unterstützen, den Fremden und Beißassen, damit er neben dir leben kann. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Das ermutigt, die Gemeinde nicht als optionales Beiwerk zu sehen, sondern als Lebensraum, in dem Befreiung konkret wird, wer in Gemeinschaft lebt und dient, gesteht einander Raum für Wachstum zu und vertraut darauf, dass Gott das Wachstum schenkt. Dieses Vertrauen befreit von Selbstüberschätzung und lädt ein, die gemeinsame Aufgabe der Wiederherstellung mit Hoffnung und Beharrlichkeit zu tragen. Herr, schenke uns die Einsicht, dass wahre Befreiung aus deiner Gnade kommt und nicht aus unserer Kontrolle. Gib uns ein demütiges Herz, das schwache Brüder liebevoll begleitet, ohne sie zu beherrschen. Möge dein Geist in unseren Gemeinden die Freiheit und Reife wirken, durch die Menschen heimkehren, geheilt werden und dein Reich auf Erden sichtbar wird. Amen.